Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, es ist hilfreich und gefährlich, was Frank Hirschmann vor einigen Tagen mir gesagt hat. Als ich so langsam auf diesen Gottesdienst zuging, dachte ich, telefoniere ich noch einmal mit ihm. Da stellte er sich heraus, er hat Urlaub. Dann sage ich, du, ich mach's auch ganz kurz. Wie ist das beim Lobpreisgottesdienst jetzt am nächsten Sonntag? Wird der vorgeschlagene, von der Kirche vorgeschlagene Predigttext genommen? Oder wie haltet ihr es? Und dann sagt er mir, ach Thomas, predige das, was dir auf dem Herzen ist. Das ist gefährlich, weil man dann seine Lieblingstexte hervorkramt. Ja. Ich sage es ganz offen, obwohl ich aus der Jugendarbeit komme, ich bin ein Fan der kirchlichen Ordnung, die ziemlich verbindlich die Predigttexte vorschlägt. Da stellt man sich Abschnitten aus der Heiligen Schrift, die zu einem kritisch sprechen und die sich vielleicht auch gar nicht leicht auslegen lassen. Im Geheimen stellen sich doch im Laufe der Jahre, ich bin nun doch über 60, so Lieblingstexte ein. Und doch war es mir auch eine Hilfe. Ich möchte mit Ihnen zwei Abschnitte aus der Heiligen Schrift bedenken, angesichts der furchtbaren Umstände im Nahen Osten. Keine Angst, niemand kommt persönlich zu kurz. Keine Angst, es gibt keinen politischen Vortrag. Und keine Angst, mir kann getrost widersprochen werden, wenn ich etwas sage, was vielleicht auch nicht richtig ist. Wir sind in dem Zusammenhang mit der Situation im Nahen Osten, mit dieser furchtbaren Situation am Sonntag des Guten Hirten, besonders zwei Abschnitte wichtig aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament. Und zwar gibt es da eine berühmte Geschichte, dass der König von Aram Krieg führt mit Israel und sie beraten sich, einen Hinterhalt zu legen. Der König von Aram hat eine ziemlich große Streitmacht angesammelt und will Israel in die Knie zwingen. Und das macht man am besten, wenn man eine offene Feldschlacht nicht will, dass man sich in einen Hinterhalt legt. Also ich habe gerade mit einer Israel-Fahrerin gesprochen, 30 Grad hat sie gerade erlebt in Tel Aviv. Also vielleicht waren die so ein bisschen weiter rein ins Land, da spielten sich ja dann die Kriege der Aramäer und Israeliten ab. Also der König von Aram legt sich in den Hinterhalt und die Sonne brennt und brennt und brennt, aber kein Israelit kommt vorbei. Na, sagt er, gut, Pech gehabt, nächste Woche einen anderen Hinterhalt. Sie legen sich in den Hinterhalt, die lieben Aramäer, die Sonne brennt, kein Israelit lässt sich blicken. Und da steht in der Heiligen Schrift, das passierte ein paar Mal. Und dann dachte der König von Aram, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu, einer aus der Generalität verrät unsere Pläne. Also bei einer Generalstabsbesprechung, heraus mit der Sprache, wer ist dieser Mensch? Da meldet sich jemand und sagt, du König von Aram, das verhält sich nicht so. Denn da gibt es einen in Israel, der ist von Beruf Prophet. Der heißt Elisa. Der verrät dem König von Israel deine Pläne, selbst die, die du im Schlafzimmer spinnst. Ein Prophet. Ihr Lieben, Propheten hat jedes Volk und hat jeder persönlich nötig. Und zwar sind das Leute, die den anderen gegenüberstehen und auch den unangenehmen Teil der Wahrheit sagen. Ich glaube persönlich, dass wir es Mitchristen ermöglichen müssen, durch unser Verhalten, durch unser Reden, wie wir uns geben, dass sie über uns die Wahrheit sagen. Nichts kann uns lieber sein, als Christen, als wenn wir auf Menschen treffen, die nicht nur im oberflächlichen Sinn Freunde sind. Wir brauchen Propheten. Ich glaube, dass Gott auch in ganz besonderer Weise das in die Gemeinde hineingelegt hat, dass sich herausstellt, auch wer prophetische Gaben hat. Aber Propheten in diesem Sinne, wie wir Schwestern und Brüder sind, dass wir uns gegenseitig die Wahrheit sagen können, auch die unbequeme Wahrheit, das ist ein prophetischer Dienst, zu dem alle Christen eigentlich ermutigt sind. Unbeschadet dessen, dass es die besondere Gabe für besondere Christen gibt. Und dann denke ich, das ist in der Christenheit nicht ganz unstrittig, dass es Propheten gibt für Völker. Vielleicht kann das manchmal die Kirche sein, die Gemeinde der Heiligen, das ist sehr zu wünschen, dass wir Worte finden, die nicht zu überhören sind, dass wir Worte finden, die andere Menschen als Wahrheit erkennen durch den Heiligen Geist. Ich glaube, dass es Demonstrationen auch von Christen in Berlin sind, die eine prophetische Stimme erheben. Ich denke, dass hier und da Christen auch zu einer besonderen Popularität gelangen, auch mit dem Ziel, die Wahrheit einem ganzen Volk zu sagen. Ich sage das etwas zögerlich, weil das klassische Amt der Propheten im Alten Testament so im Neuen Testament nicht vorkommt. Aber beten wir doch für Worte, die uns gegeben sind, dass sie Gehör finden und als Wahrheit erkannt werden. Der König von Aram, schlauer Kerl, sagt, na, da brauche ich mich nicht mehr groß in den Hinterhalt zu legen, her mit dem Mann. Und dann steht in der Bibel, und ich kann mir vorstellen, dass der Mensch, der das hier niederschrieb, oder dass die Leute, die sich das so weiter erzählten, leicht schmunzelten, in der Heiligen Schrift steht, er sandte aus ein großes Heer mit Schildern und Rossen und Wagen und so, um einen Mann festzusetzen. Na, herrlich, wa? Und dann kriegt er gesagt, der Geheimdienst funktioniert offensichtlich gut, ja. Elisa ist in Dothan, das ist so ein bisschen nördlich von Jerusalem, also so Galiläa, so da oben. Also der ist in Dothan. Und dann setzt sich diese Streitmacht in Bewegung für damalige Verhältnisse, ein ungeheures Heer. Kleiner Szenenwechsel. Wir Männer können ja immer nur eine Sache machen. Stimmt's? Im Unterschied. Multitasking ist den Frauen vorbehalten. Ich stelle mir das so vor, in Dothan, so steht es in etwa in der Heiligen Schrift, die Eier, die jetzt kochen, die kommen nicht vor. Also der Prophet hat einen Diener, der Prophet hat vielleicht auch lange gebetet in der Nacht, vermuten wir mal, der schläft noch ein bisschen. Der Diener guckt aus dem Fenster am Morgen vielleicht beim Eierkochen, ja, er bereitet so vielleicht das Frühstück vor und so, und sieht plötzlich da in der Morgensonne Schilder und Schwerter blinken und weiß auf der Stelle, der Besuch gilt uns. Die 2, 3, 4 Wachen von Dothan auf der schwachen Stadtmauer, das bringt nichts. Der Besuch gilt uns. Und er weiß, im Orient damals, Gefangene werden kaum gemacht, rüber runter. Also wir sind verloren. Und jetzt mal wörtlich aus der Bibel, da sprach sein Diener zu ihm, hallo Elisa, o weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sagt gar nicht, was los ist, ja? Der ist völlig verwirrt und gibt sich verloren, und jetzt mal ganz ernst, er gibt sich für sein Leben, sich und seinen Meister verloren, denn damals galt auch Sippenhaftung. Es geht nicht bloß um den Elisa, sondern auch um die Diener. Oh, weh, mein Herr, was sollen wir tun? Also da merkt man schon, wie benebelt der Sinn ist. Ja, unten sind die ganzen T-34-Panzer und da oben schläft der Elisa gerade noch und einer kocht da die Eier. Oh, weh, was sollen wir nun machen? Völlig, völlige Verwirrung, ja. Und dann denkt wahrscheinlich der Diener von dem Elisa, sein Herr ist nun auch verwirrt. Denn der Elisa sagt, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Ja. Drei Wachen sehe ich von Dothan. Wo ist das her? Ist Elisa jetzt auch schon verwirrt und völlig perplex? Und da steht dann in der Bibel ein entscheidendes Wort, und das möchte ich uns als zweites gerne sagen und aufs Herz legen. Elisa fängt jetzt nicht an, von den himmlischen Herrschern und von den Einsichten, die er hat, und er fängt nicht an zu überzeugen und sowas, sondern er betet zu Gott: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Das ist ein wunderbares Gebet. Wisst ihr, liebe Schwestern und Brüder, das ist das Gebet, was ich uns empfehle, was ich mir empfehle, wenn wir Änderung bei Menschen sehnlichst herbei wünschen. Nicht, dass wir mit unseren Argumenten zum Ziel kommen und vielleicht auch Triumphe feiern und dass sich das verwirklicht, was wir für richtig halten, sondern dass Gott selber an unseren Mitmenschen, an unseren Mitchristen handelt. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Herr, öffne meinen Mitmenschen die Augen, dass sie den großen Gott finden. Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie von ihren falschen Wegen lassen. Herr, öffne ihnen die Augen für die Möglichkeiten des allmächtigen Gottes. Und da steht dann weiter, da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das ist ein Riesengeschenk. Ich glaube, das ist mal etwas Besonderes auch im Leben. Ich glaube, dass Gott uns 2, 3, 4 Mal so etwas tun lässt, so einen Blick in die himmlische Welt, und wir sagen, die Augenblicke brauchen auch nicht zu häufig sein. Die prägen ein ganzes Leben. Wenn wir mitbekommen, welche Möglichkeiten Gott hat, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Möge das unser Gebet sein an vielen Tagen. Und dann sieht der Diener des Propheten, wie da ja eine ganz andere Streitmacht hinter ihnen steht und wie die Möglichkeiten Gottes sind. Und nun endet die Geschichte ganz merkwürdig. Der Elisa geht vor die Mauern der Stadt, er betet: Herr, nun genau das Gegenteil, ja, schlage diese mit Blindheit. Und wir wissen gar nicht richtig, wie das war, man kann sich das auch kaum vorstellen, aber es war so. Die Aramäer verlieren plötzlich die Orientierung, sagen, ja, wir suchen den Elisa, da sagt er, ach, ich weiß, wo der ist. Sie erkennen ihn nicht, es gibt eine völlige Verwirrung im Lager der Aramäer, und da führt Elisa die Aramäer, die Streitkräfte, um sich selber zu fangen, in den Süden, 25, 30 Kilometer bis nach Samaria. Also das ist kein bequemer Marsch. Ich habe so bei der Armee so 25 Kilometer Märsche hinter mich gebracht, mit Gasmaske und so, das ist also kein Zuckerlecken. In ihrer völligen Verblendung und Verwirrtheit, Elisa setzt sich an ihre Spitze und sie kommen mitten in das Lager des Königs von Israel. Und als sie mittendrin sind, da versorgt sie Gott wieder mit Orientierung. Sie wissen plötzlich, ihr Leben ist verwirkt. Das Heer der Aramäer befindet sich mitten im Lager der Israeliten, und die wissen auch, Gefangene werden in der Regel nicht gemacht. Unser Leben ist vorbei. Dem König von Israel kommen Zweifel, ob dieser Weg der richtige ist. Dass man nun Kopf runter macht. Und er wendet sich an Elisa und fragt, Mein Vater, so wird der Prophet angesprochen, soll ich sie töten? Und dann kommt die Antwort, du sollst sie nicht töten. Elisa ist ja sonst auch für Gewalttätigkeit bekannt, wenn man das mal so in der Bibel liest. Oh, da kommen ja so Schauer über den Rücken runter. Sicherlich vieles Gott gewollt und vieles können wir nicht verstehen. Hier, großartig, du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Offensichtlich war der König von Aram dann nicht dabei. Was passiert? Brot und Wasser ist ein mittelprächtiges Fest für Menschen, die mit ihrem Leben abgeschlossen haben. Das ist das, was nach einem Gewaltmarsch von 25 Kilometern wirklich nötig ist, Brot und Wasser. Und plötzlich haben sie eine neue Lebensperspektive gewonnen, als sie gegessen und getrunken hat, ließ er sie ziehen, der König, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Und dann kommt ein wunderbarer Nachsatz, der eben auch, glaube ich, in unsere politische Situation ein Licht wirft. Seitdem, heißt es da, kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Stark, ganz stark. Wir wissen, dass die Politik Israels heute anders ist, anders sein muss, sage ich auch mal sehr vorsichtig. Aber ich denke, dass Gott darauf wartet, dass sein Volk, die Juden, sein auserwähltes Volk, die Juden, noch mehr im Petto haben als Gewalt und Vergeltung und vielleicht auch richtige Machtpolitik, dass sie mehr im Petto haben als das, was jetzt gerade auch der Regierung einfällt. Und es gibt Anzeichen auch immer wieder dafür. Man muss bloß mal genauer hingucken. Israelis sind überall, wo Katastrophen auf der Welt sind, mit die Ersten, die da sind. Übrigens auch im Nahen Osten. Bei Erdbeben und so weiter, die haben die Nase vorne dran. Ich erlebe es auch bei einem Projekt, was wir vom CWM stark unterstützen, in der sogenannten Westbank, in Bejala, Bethlehem, dass viele Operationen kostenfrei gemacht werden von jüdischen Ärzten, dass sie kostenlos die Palästinenser behandelt werden in jüdischen Krankenhäusern. Es gibt Andeutungen dafür, dass sein Volk, das Gottesvolk, nicht nur Machtpolitik im Köcher hat, sondern dass überraschend andere ihnen passiert. Ich bete darum, dass Israel, sein erwähltes Volk, das überraschend andere in seine Politik mit einbezieht. Und wir dürfen darum beten, wenn wir für Israel beten, dass dieses überraschend andere Gottes Teil, Bestandteil der Politik Israels wird. Noch mehr als bisher. Und dann gibt es Jesaja 19. Jesaja 19. 2011 begann der Krieg in Syrien. Und ich wusste nicht, dass in der Bibel so konkrete Dinge über die Politik und über das, was wir erwarten dürfen. Ich will uns mal, und damit ende ich dann, vorlesen, was Jesaja 19 steht, in den Versen 19 bis 21. Jesaja 19 bis 21. Da heißt es, zu der Zeit, wenn das in der Bibel steht, im Alten Testament, das ist immer die Zeit Gottes. Wenn die Zeit reif ist, wenn die Zeit erfüllt ist, wenn Gott diese Zeit heraufführt, selbst heraufführt, da heißt es, Gottes Plan über Ägypten, das ist die große Überschrift, aber nein, es geht eigentlich um drei Völker. Zu der Zeit, heißt es da bei Jesaja, werden die Ägypter ein Altar bauen mitten in Ägyptenland und es wird ein Zeichen sein für den Herrn Zebaoth in Ägyptenland. Und zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Das ist ungefähr heute Syrien. Dass die Assyrer nach Ägypten kommen und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Das ist der Vater Jesu Christi. Ägypter und Assyrer werden gemeinsam Gott dienen. Und weiter heißt es da, Jesaja 19 am Ende, zu der Zeit. Könnte es sein, dass wir in dieser Zeit leben, auch wenn alles dagegen spricht? Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner Hände Werk, und du, Israel, mein Erbe. Liebe Schwestern und Brüder, dass der Herr wiederkommt zu einer Zeit, von der wir es vielleicht auch gar nicht annehmen, nicht wissen, das ist völlig klar. Wenn wir an das Ziel der Weltgeschichte gekommen sind, wenn Gott sein ewiges Reich baut, wir wissen es nicht, möge es bald kommen, sage ich jetzt mal im Namen auch aller unterdrückten, armen, Verhungernden. Aber ich bin auch sicher, solange er nicht zum Ziel der Geschichte mit uns kommt, ist er für Überraschungen gut. Und ich weiß nicht, zu der Zeit, ist das schon passiert? Kommt das noch? Auf jeden Fall ist es ein großartiges Wort über den Nahen Osten. Ägypten ist etwas Besonderes, merkwürdigerweise Assyrien, Syrien, natürlich Israel mittendrin, und Israel wirkt als Bindeglied zwischen diesen Mächten. Lasst es uns als Trost hören. Ich höre es jedenfalls als Trost, auch für unser Projekt mit der Salam-Schule in der Türkei mit 300 Kindern. Ich höre es als Trost bei allen Giftgasangriffen von wem auch immer. Ich höre es als Trost für die Menschen dort und als Mahnung für uns, dass wir nicht nachlassen in Gebet und Hilfe und dass wir von Gott Großes erwarten. Dass wir mitten dieser Situation davon ausgehen, so wie es Karl Barth mal gesagt hat, während des Dritten Reiches, es wird regiert. Es wird regiert. Mit dieser Gewissheit, im Blick auf unser persönliches Leben, aber auch im Blick auf die Weltsituation, es wird regiert, möchte ich Sie und euch gerne in die neue Woche entlassen. Bitte denkt daran. Es wird regiert. Und wir haben es ja gerade bekannt, auch in dem Lied, wir glauben an einen allmächtigen Gott, der Misericordias Domini, der wirklich viel, viel Gutes, alles Gute für jeden einzelnen Menschen im Sinn hat, wo auch immer er auf dieser Welt lebt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.